Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und ein herzliches Willkommen zur allerersten Deutschlandfunk Kultur Live-Sendung von der Frankfurter Buchmesse 2025 an unserem Messestand in Halle 3. Die Lesart macht den Auftakt zu hoffentlich großartigen literarischen Tagen bis einschließlich Sonntag. Und ich hoffe, Sie sind immer dabei. Dankeschön. Wir wollen uns und Sie jetzt eine Stunde hoffentlich schön unterhalten. Wir werden das Messegastland der Philippinen literarisch besuchen, beginnen aber erst mit richtig Action, die uns zwei ganz neue Romane garantieren, zwei Thriller. Der erste kommt von dem deutschen Meister in diesem Fach. Willkommen, Andreas Pflüger. Herr Pflüger, vor zwei Jahren bekamen Sie für Ihren letzten Roman den Deutschen Krimipreis. Das war auch in unserer hauseigenen Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur das Buch des Jahres. Kritik und Publikum sind immer regelmäßig begeistert. Ihre Bücher sind Bestseller allesamt. Hier auf der Messe werden Sie wieder tüchtig gefeiert werden. Wie aufregend ist es eigentlich noch für Sie? Ich meine, seit zwei Tagen erst ist der neue Roman im Handel.
Naja, Autoren sollen ja gerüchteweise auch für Lob empfänglich sein. Also ich habe davon jedenfalls gehört. Insofern finde ich, das kann ich genug geben. Ich habe vielleicht ein bisschen Probleme das ist der beste Roman und dann kommt der allerbeste und allerbeste. Ich versuche es immer so gut zu machen, wie ich kann.
Und ebenfalls am Preis rum geschnuppert hat unser zweiter Gast schon. Er kommt eigentlich aus ganz anderen Fächern, ist Jurist, Politologe, engagiert sich als Bürgerrechtler. Vor ein paar Jahren erst hat er umgesattelt zur Literatur, als sein erster Roman gleich zum Debüt des Jahres gekürt wurde und er zugleich den Deutschen Science-Fiction-Preis dafür bekam. Schön, dass Sie jetzt auch bei uns sind. Bijan Moini. Und auch Ihr neuer Roman, Herr Moini, ist ganz frisch, vor wenigen Tagen erschienen. Wie gespannt sind Sie eigentlich, wie jetzt das Buch hier also auch auf der Messe ankommt? Ist ja immer so ein Gradmesser.
Ja, schon sehr. Also wie Sie ja gerade sagten, ich bin eigentlich von Berufs wegen Jurist und arbeite eigentlich auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deswegen ist das für mich schon aufregend und einfach ein anderes Umfeld. Und ich tauche da sehr gerne ein, zumindest für einen Tag.
2033 heißt der Roman, der von Andreas Pflüger, kälter. Und so knapp und hart wie diese Titel sind sie auch, diese Bücher. Gleich hören wir alles dazu. Live von der Frankfurter Buchmesse. Gleich stürzen wir uns auf die Bücher unserer ersten Gäste, Bijan Moini und Andreas Pflüger. Aber zuvor muss noch eine kleine Zeremonie sein, denn wie es der schöne Zufall will, feiert er heute an diesem 15. Oktober Geburtstag. Und deshalb jetzt alle zusammen herzlichen Glückwunsch, Herr Pflüger. Jawohl, ja. Ach Mann, ey, und jetzt geht.
Vielen Dank.
Ich versuche ja nämlich jetzt gerade zu fummeln und es geht.
Also ich sage schon mal vielen Dank. Ich war schon traurig, dass ich mit meiner Frau nicht bei meinem Lieblingsitaliener in Berlin feiern kann heute, aber das hier ist fast genauso gut. Danke.
Ich meine so für alle, die uns am Radio zuhören und nicht sehen, was ich hier so gefummelt habe. Ein kleines Geschenk, ein Maß Schokoriegel mit einem, bisschen matt brennenden Kerzlein. Eigentlich wollte ich eine Wunderkerze kaufen, aber das haben die Fire Marshals hier von der Messe streng verboten, weil nämlich dieses so ein Präsent bekommt in ihrem Roman gleich am Anfang auf Seite 2 von Kelter, so heißt der Neue, von einem Kollegen geschenkt, Mars mit einer Wunderkerze, auf der Insel Amrum. Da arbeitet sie als Polizistin, heißt Lucy Morgenroth. Wer ist diese Frau, Herr Pflüger?
Lucy Morgenroth ist eine 50-jährige Blondine, die 15 Kilo zu viel wiegt, relativ gemütlich wirkt, auf der Insel angesehen ist, weil sie einmal einen Ehemann, der seine Frau misshandelt hat, ins Krankenhaus befördert hat. Sie ist dort Polizistin auf der kleinsten Polizeistation Deutschlands, wo nur zwei Beamte Dienst tun. Es ist ein langweiliges, relativ eintöniges Leben. Bis in einer Sturmnacht am Tag ihres 50. Geburtstags 5 Killer des KGB auf die Insel mit einer Fähre übersetzen und Lucy Morgenroth kennenlernen. Und spätestens dann beschleicht die Leser die Ahnung, dass Lucy Morgenroth nicht immer Provinzpolizistin auf Amrum war. Ja.
der Albtraum, der auf jeden Fall dann über diese Insel fegt in Gestalt von diesen fünf Killern, den möchte man als Normalmensch keinesfalls erleben oder eben nur mit Luzi Morgenroth an der Seite. Wir dürfen wie immer bei einem neuen Pflüger nicht zu viel verraten, aber sie erledigt diesen Job und dann etliche weitere. Ich bin nun wirklich Pflüger gestellt, Herr Pflüger, durch ihre früheren Heldinnen, also Jenny Aron, die blinde Ermittlerin und auch eine Kampfmaschine vor dem Herrn, Nina Minter im letzten Roman, Wie Sterben geht, ist es am Anfang nicht, aber dann bei Luzi Morgenroth war ich ehrlich gesagt doch nochmal von den Socken. Als Mensch ist sie so warmherzig, liebenswert, aber als Kämpferin einfach eine Waffe. Im Vergleich mit ihren anderen ist Luzi also wirklich noch kälter. Ist Ihnen so der Titel gekommen?
Ja, nein. Sie ist eine Waffe, aber der Titel hat einen anderen Bezug. Sie hat einen Todfeind in diesem Roman, einen Mann namens Babel, der 8 Jahre, bevor der Roman beginnt, ihr Leben zerstört hat. Und diesen Todfeind jagt sie. Und dieser Babel behauptet, dass er kälter ist als sie. Und sie behauptet das Gegenteil. Mhm. Daher kommt dieser Titel und am Ende des Romans werden wir erfahren, wer recht hatte.
Wir werden uns gleich zusammen mit Ihnen und Herrn Mugini über Politik und Zeitgeschehen im Roman und im Thriller unterhalten. Ihr Roman spielt im Jahr 1989. Der Mauerfall kommt vor. Luzi Morgenroth macht auch in der Normannenstraße dann Furore, könnte man sagen. Aber die Zeitleiste reicht noch weiter zurück. Sie haben es jetzt schon erwähnt, so 8 Jahre zuvor. Es geht so in die Epoche des RAF-Terrorismus und dieser große Gegenspieler Babel. Früher hat man sie immer so als die Top-Terroristen genannt, fand ich immer eine furchtbare Bezeichnung, als ob sie spitzenmäßig im Killen wären. Aber genau eher so eine Carlos-Figur ist es. Was war eigentlich die Motivation, diesen Roman in diese Sphäre, in diese politische Zeit auch zu versetzen?
Na, ich bin Jahrgang 1957, werde also heute 68. Das heißt, die 70er Jahre waren mein prägendes Jahrzehnt. Ne? Das waren die Jahre, in denen ich auch politisiert wurde. Ich bin auch damals auf die Straße gegangen mit anderen und einige meiner Freunde und Bekannten waren auch RAF-Sympathisanten und möglicherweise Unterstützer. Und man schreibt ja am Ende immer über sich selbst. Also wenn ich einen Roman in Angriff nehme, frage ich mich doch jedes Mal, warum will ich ausgerechnet dieses Buch schreiben und kein anderes? Und was hat das mit mir zu tun? Und diese RAF-Geschichte hat eben sehr viel mit mir und meiner eigenen Biografie zu tun. Und da lag es nah.
Sie reisen immer zu den Orten Ihrer Romane, recherchieren minutiös. Jene deutsche Szenerie vom Mauerfall, die kann man vielleicht sogar mit der eigenen Erinnerung abgleichen. Eine andere in Wien. Weiß, glaube ich, nicht jeder, welches Betthupferl im Luxushotel Imperial auf den Kissen liegen. Ich weiß, Sie haben selbst dort logiert, wird wahrscheinlich nicht ganz billig gewesen sein. Sie waren aber auch woanders in Wien. Wenn man nämlich auf dem Cover Ihres Romans sieht man ein Riesenrad. Und jetzt müssen wir wieder ganz, ganz vorsichtig sein, um nicht zu spoilern. Aber bei einem Pflüger muss einem da was schwanen im Prater.
Nein, das Cover hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Ich war wild entschlossen und willens, das Hotel Sacher in Wien in die Luft zu sprengen. Bin extra auch zur Recherche in Sacher und habe das alles minutiös schon ausgearbeitet. Ich hatte diese Sequenz ganz plastisch vor Augen. Und dann war ich bei dieser Wien-Recherche mit meiner Frau im Prater. Ich stehe da und schaue nach oben zu dem Riesenrad und sage zu meiner Frau, ich muss viel, viel größer denken. Ich glaube, ihre Antwort war, für jemand mit einer neurotischen Zwangsstörung hast du es weit gebracht. Auf jeden Fall habe ich dann vom Hotel aus meinen Sprengstoffexperten angerufen, Professor Dr. Kurt Ziegler von der TU. Und als er meine Stimme gehört hat, rief er freudig ins Telefon, was sprengen wir diesmal in die Luft, Herr Flüger?
Okay, im letzten Roman war es übrigens die Klinikerbrücke, die in die Luft fliegt. Ja. Ich meine, alle Ihre Romane, Herr Pflüger, die spielen so in der Welt auch der Dienste, also der Geheimen wie dem BND, dem MAD, Mossad und CIA spielen rein. Das deutsche Bundeskriminalamt ist noch so die öffentlichste Institution und Sie sind mittlerweile mit Ihrem Sprengstoffexperten, Sie kennen diese ganze Szene. Sie sind, glaube ich, gehören zu den wenigen Menschen, die sogar Zugang zur früheren BND-Zentrale in Pullach bekamen. Und wenn Pflüger anruft, heißt es, kriegt da inzwischen alle Chefs. Und was ich auch gehört habe, dass diese ganzen Mitarbeiter, die da arbeiten, dass die immer schon diese Pflüger-Romane lesen, die scheinen dann Hit zu sein, ne?
Ja, ich wundere mich ja schon jedes Mal, wenn ich beim BND über den Flur gehe, dass ich jemanden sehe, der nicht mein Buch in der Hand hat. Also insofern ist das so, ja.
Okay, danke soweit, Andreas Pflüger. Geht gleich noch weiter mit Ihnen, aber jetzt von Ihrem auch, ja, kann man schon sagen, durchaus politischen Roman kommen wir jetzt zu meinem Justizthriller, der die Politik schon im Titel trägt, 2033. In diesem Zukunftsjahr spielt Ihr Roman, Bijan Mohini, und ich lese mal zwei Sätze vor. Seit dem 30. Januar ließ die Landesregierung die vielen Stelen des Holocaust-Mahnmals zerkleinern und wegschaffen. 100 Jahre nach Hitlers Machtübernahme sei es endlich an der Zeit, dieses Denkmal der Schande aus dem Herzen der deutschen Hauptstadt zu tilgen, hatte der regierende Bürgermeister gesagt. Da schaudert es einen schon, wenn man es liest und wenn man es vorliest, noch mehr, aber das ist die politische Lage in Ihrem Roman. Wer ist in diesem Deutschland an der Macht im Jahr 2033?
Eine Partei namens Der Aufstand hat gerade die Bundestagswahl gewonnen und stellt mit Frau Vogel die Bundeskanzlerin. Und diese Partei ist, wie sich jetzt schon angedeutet hat in den Zahlen, die Sie vorgelesen haben, rechtsextrem eingestellt und hat auch eine absolute Mehrheit errungen durch einen Vorfall, der auch Gegenstand des Romans ist.
Ich meine, das Tableau Ihrer Geschichte ist sehr juristisch. Ihre Hauptfigur, Marie Wiegand heißt sie, ist eine junge Anwältin in der großen Berliner Kanzlei. Und diese wird beauftragt mit diesem heiklen Mandat. Sie soll eine Politikerin vertreten aus der liberalen Partei Die Reform, der nämlich ein Bombenattentat, dieses Attentat auf die Gegenseite vorgeworfen wird in der Parteizentrale jener Aufstandspartei. Es gab mehrere Tote. Das ist klar ein hochpolitischer Prozess, den sie dann sehr juristisch ausgefuchst, detailliert entwickeln. Da spürt man natürlich so ihr ganzes Fachwissen, Herr Mohini, als Jurist und Rechtsexperte. Wie war es aber nun für Sie, als Autor eines Romans diesen Stoff zu entwickeln?
Beklemmend. Auf eine Art, also weil ich natürlich einerseits schöpfe aus dem, was ich weiß und was ich über Verfahren beschreiben kann, aber wenn man eintaucht in die Denkweise und die Perspektive einer betroffenen Anwältin, die in dem politischsten Verfahren, das es seit Jahrzehnten gegeben hat, eine Frage mitverhandelt, die über die Zukunft der Demokratie entscheidet, dann spürt man ja auch beim Schreiben, das ist ja das Schöne beim Schreiben, auch diesen Druck, den sie spürt, so ein kleines wenig mit. Und das macht einerseits Spaß, weil es einfach eine ganz andere Erfahrung ist, aber es beklemmt eben auch, weil ich mir Mühe gebe, nicht unbedingt eine wahrscheinliche Zukunft zu schildern, aber eine mögliche. Und darüber entwickelt das einfach eine gewisse Gefahr, die man da spürt.
Ich meine, es gibt da ja viele Fallen, die so aufschnappen können, dass man anfängt jetzt zu dozieren, dass die Figuren eher so Sendboten sind für ganz bestimmte politische Meinungen oder auch für die eigene. Ich meine, so Propagandagefahr ist Ihnen bestimmt bewusst gewesen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin damit so umgegangen, dass Marie eigentlich gar nicht so wahnsinnig politisch ist. Also sie ist auch nicht politisch motiviert. Auch ihre Chefin Ava ist eigentlich eher finanziell motiviert. Die werden schlicht wahnsinnig gut bezahlt für dieses Mandat. Sie sind eigentlich Wirtschaftsstrafverteidigerinnen und sind aus Gründen, die noch im Roman offengelegt werden, überhaupt damit mandatiert worden. Und aber aus dieser Erfahrung, die sie dann machen in dem Verfahren und auch den persönlichen Gefahren, die sie sich damit aussetzen, spüren sie eben, wie bedeutsam das Ganze ist und dass eben sehr viel auf dem Spiel steht. Nämlich sollte die Generalsekretärin der Oppositionspartei tatsächlich für diesen Mehrfachmord verurteilt werden, droht ein Verbotsverfahren gegen die einzige verbleibende demokratische Kraft und dann hätte der Aufstand plötzlich 2/3 Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat und die ganze Republik steht auf dem Spiel.
Mandatieren. Das ist die Juristensprache natürlich, ne, für ein Mandat erteilen. Sie arbeiten derzeit an einem Gutachten zur Verfassungswidrigkeit der AfD, sind also wirklich hier tief drin in diesem komplexen verfassungsrechtlichen Stoff. Das spielt vielfach rein in den Roman. Man lernt auch wirklich viel bedrückender. Aber und für mich sogar noch interessanter war Ihre Schilderung des ja, gesellschaftlichen Klimas, würde ich es mal nennen. Ich habe Ihren Satz über das Holocaust-Mahnmal zitiert. Es gibt noch viele andere Momente und Alltagsdetails, an denen so sichtbar wird, was so eine Machtverschiebung nach rechts alles erzeugt, wirklich in der Gesellschaft, bis hin zu den Leuten, die vielleicht gar nichts mit Politik zu tun haben, wie erschreckend schnell so eine gleichgeschaltete Stimmung entsteht, wie sich Menschen arrangieren, wegducken, ach, ist schon nicht so schlimm und haben ja eigentlich doch ganz recht. Wir sehen momentan in den USA, man will es nicht glauben, aber es passiert eben. War das auch ein Grund dafür, Herr Moini, dass Sie sich für einen Roman entschieden haben? Ich meine, wegen dieser Stimmung, die man eben im Roman schildern kann, in dem juristischen Gutachten hat sowas ja nichts verloren. Ne?
Unbedingt. Ja, jetzt genau erfahrbar zu machen, was es eigentlich heißt, wenn Menschen konkret betroffen sind und nicht nur abstrakt durch irgendwelche Wahlprogrammsätze oder so, sondern was es für ganz gewöhnliche Menschen bedeutet. Einerseits natürlich Menschen mit Migrationsgeschichte, die besonders betroffen sind, auch in dem Roman, aber auch andere Menschen, wie zum Beispiel Marie Wiegand, die Hauptfigur, die sich gegen den Aufstand stellt und was das für sie persönlich und auch ihr Umfeld bedeutet. Das finde ich geht viel zu oft unter, wenn man auch über die USA berichtet, selbst jetzt. Ne, es wird zwar schon immer mal wieder beschrieben, wie MigrantInnen, wie sie gehetzt werden, wie es wirklich zu Menschenjagden kommt, aber dann gibt es dreimal mehr Artikel über James Comey und den ehemaligen FBI-Direktor, der jetzt vor Gericht steht. Und am Ende ist es dann eben doch dieser weiße FBI-Direktor, der Ex-Beamte, auf dem der Fokus liegt und die vielen Menschen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen, die gehen unter.
Bei Ihrem Roman, wie auch dem von Herrn Pflüger, dürfen wir logischerweise keinesfalls auch nur andeuten, wie die Geschichten ausgehen. Von Herrn Pflüger ist inzwischen bekannt, dass Sie ja immer selber gar nicht wissen, ne, wie es Ende ist, wenn Sie anfangen. Bei Ihnen, Herr Moini, dürfen wir vielleicht so viel enthüllen, dass es zu einem dramatischen Finale im Bundesverfassungsgericht kommt. Wie genau? Kein Wort darüber. Aber ich vermute, dass Sie gerade über diesen Schluss lange, lange nachgedacht haben, weil es ja die Entscheidung war, doch ein bisschen Hoffnung, dass man die Dinge ändern kann oder konsequente Dystopie, Untergang, nichts mehr zu machen.
Ja, das ist genau der große Konflikt in dem Roman, den ich versuche herauszuarbeiten, dass es einerseits das Recht gibt und Verfahren gibt, auf die man sich ein Stück weit verlassen kann, aber eben auch nur begrenzt. Das sieht man auch in den USA. Also wenn eine Regierung antritt, systematisch die Verfassung zu missachten, dann können zwar Kräfte dagegenhalten und Prozesse führen, noch und nöcher, und zum Supreme Court treiben, aber am Ende können sie machen, was sie wollen. Und der entscheidende Punkt ist, wie viel Widerstand es gibt, dass sie eben noch einen Schritt weiter gehen oder wieder einen zurückmachen.
Ich habe nun beide Bücher kurz hintereinander weggelesen und man könnte vielleicht diese gemeinsame Überschrift finden: Handeln in einer bedrohten Welt. Bei Ihnen, Herr Pflüger, ist es ja so, dass man immer erinnert wird, dass unser friedliches Leben nur möglich ist, weil tapfere Menschen wie Luzi Morgenroth dafür sorgen, im übertragenen Sinn natürlich die ganzen Sicherheitsgewerke, jene Dienste, die nun wiederum aber auch selbst was Bedrohliches haben, weil sie das Recht so, ja, sprich das staatliche Gewaltmonopol, oft großzügig auslegen. Das wird auch reflektiert. Ich habe mich überlegt, wie steht mich Andreas Pflüger zur Gewalt im Roman?
Naja, in meinen Romanen gibt es natürlich Gewalt und auch möglicherweise viel Gewalt. Das hat den einfachen Grund zunächst mal, dass in meinen Romanen Menschen, die handelnden Personen sind, in deren Leben Gewalt das Koordinatensystem bildet. Gewalt ist in ihrem Leben ständig präsent, sowohl in Gewalt, die sie erfahren, als auch in Gewalt, die sie ausüben. Ich bin schon der Meinung, dass man als Autor immer deutlich machen muss, wo kommt die Gewalt her und warum wird sie ausgeübt. Ich bin sehr bedacht darauf, keine sinnlose Gewalt zu erzählen und auch den Lesern immer klar zu machen, aus welchem Grund er das nun gerade liest.
In Ihrem Roman, Herr Moini, da wird offen thematisiert, ob und wann Gewalt ein politisches Mittel sein kann und vielleicht sogar geboten ist. Das ist ein ganz, ganz heikles Feld, nicht?
Ja, total. Ich spiele da auf Artikel 20 Absatz 4 an, also das Widerstandsrecht, das zumindest pro forma einer Verfassung steht, und versuche zu zeigen, wie schwierig das ist, das eigentlich konkret anzuwenden. Also ab wann darf Widerstand wirklich alles? Wann ist dieser Punkt erreicht? Wann muss man eigentlich sagen, nee, ihr hättet auch noch es politisch versuchen müssen? Und eine Person in dem Roman beruft sich darauf an einer entscheidenden Stelle. Und da habe ich mir auch nicht leicht mitgetan, das zu verhandeln, im wahrsten Sinne des Wortes.
An einer Stelle diskutieren die Protagonisten über Georg Elser und sein gescheitertes Attentat auf Hitler. Mein gelungenes hätte die Weltgeschichte mit Sicherheit verändert. Wenn Sie jetzt, Herr Mohini, wieder an Ihrem Gutachten zur AfD arbeiten, da werden oder dürfen solche Attentatsfantasien natürlich keinerlei Rolle spielen in Ihrem verfassungsrechtlichen Kopf. Aber als Romancier hat man ja doch diese License to Kill, die Lizenz zum Töten, das hat natürlich auch etwas Befreiendes oder Entlastendes. Herr ja. Pflüger. Ja. Still vor sich hin.
Ja, ja. Ich dachte, Sie reden mit Herrn Mohini.
Sie beide, Herr Mohini zuerst.
Ja, das stimmt, aber ich hoffe, ich habe in dieser Fantasie auch im Roman nicht nachgegeben. Und Sie haben völlig recht, im Gutachten müssen wir uns streng an dem orientieren, was beweisbar ist. Ja. Und der Roman befreit davon natürlich und lässt vorausdenken und Dinge zuspitzen, was man in einem Gutachten logischerweise nicht tun darf.
Ich meine, Sie haben, Herr Pflüger, in Ihren Gewaltszenen mittlerweile eine Meisterschaft und eine Choreografie erreicht, die alle Kritiker hinhaut und man sagt, Andreas Pflüger hat da eine eigene Liga gegründet. Das sind choreografierte Tänze fast auf eine Weise. Das macht schon Spaß zu schreiben, oder?
Also grundsätzlich behaupte ich ja gerne, dass das Schreiben mir keinen Spaß macht. Ich halte es mit Reinhold Messner, der gesagt hat, der Profi fängt da an, wo der Spaß aufhört. Das Schreiben von Actionsequenzen empfinde ich persönlich als höchst ungerecht. Es sind die Passagen, für die ich am längsten brauche, weil sie sehr präzise sein müssen, weil sie einen bestimmten Rhythmus haben müssen, weil ich mit verschiedenen Zeitebenen spielen muss, weil sie Poesie enthalten müssen, um nicht platt zu wirken und viele Dinge mehr. Aber es sind eben die Stellen, durch die die Leser am allerschnellsten hindurchhasten, geradezu fliegen. Ich finde das unfair, um ehrlich zu sein, aber so ist es und das ist eine besondere Herausforderung.
Ja, aber es ist natürlich auch immer die Geschwindigkeit, da kann man als Leser ja gar nicht anders als mitrennen. Aber es geht ja am Ende um Gerechtigkeit, also das Übel soll aus der Welt. Und Sie, Herr Pflüger, sind wirklich hier ein ganz hartes Kaliber, weil Sie das Motiv auch jeweils mit der persönlichen Agenda der Heldin verknüpfen, also dem Superterroristen, dem spürt Luzi Morgenroth, Sie haben es vorhin schon gesagt, nicht nur aus öffentlichem Interesse nach, sondern sie rächt sich auch, ja, weil das Dreckstück liebe Menschen von ihr getötet hat. Und das kennen wir ja aus jedem Actionfilm, ja, wenn Tom Cruise als Jack Reacher oder Denzel Washington als Equalizer, Jason Statham als Mechanic aufräumen. Gerechtigkeit, sagt man dann als Zuschauer, ach Gott, wie fühlt sich das gut an, wo die Gerichte versagen. Also, ne, das tut so gut beim Zugucken, sage ich mal ganz ehrlich, ja. Also ich freue mich dann, wenn die Übelmänner irgendwo weggepustet werden, ja, so beim Lesen. Aber auch beim Schreiben und
so? Ich habe, wie manche vielleicht wissen, Theologie studiert, als Agnostiker. Und bin nach dem Ende meines Theologiestudiums aus der Kirche ausgetreten. Aber meine Heldinnen sind alle Suchende. Und sie haben dieses biblische Auge um Auge, Zahn um Zahn verinnerlicht. Luzi Morgenroth prophezeit ihrem Todfeind Babel, dass ihm das Schicksal von Nimrod ereilen wird. In der Bibel der Herrscher über Babel, dem Jesaja prophezeit hat, du aber bist hingeworfen ohne Grab, wie ekliger Abfall, bedeckt von Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, wie zertretenes Aas. Ich mag das.
Oh, jetzt würde ich ja zu gern sagen, wie sie denn erledigt, aber das darf ich nicht. Kelter, der neue Roman von Andreas Pflüger. Und 2033, der neue Roman von Bijan Muhsini im Atrium Verlag. Herr Pflüger erscheint bei Suhrkamp. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Haben Sie eine schöne Messe.
Danke. Und
jetzt sind wir mit Stefanie von Oppen hier auf der Bühne, unsere Kollegin aus der Lesart-Redaktion. Hallo Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Und ich sag gleich mal vorab, dass Stefanie dieses Jahr eine unserer stärksten und wichtigsten Kräfte war, weil sie nämlich auf Expedition gewesen ist. Im Sommer nach Asien ist sie geflogen, in die Spur gegangen zur Literatur der Philippinen und hat uns wirklich wunderbar vorbereitet auf dieses Gastland der Messe. Nachher wollen wir das alles ausführlich hören. Zunächst aber erstmal von den ersten Eindrücken von der Messe. Stefanie, ab heute füllen sich ja die Hallen. Gestern war Eröffnung, du warst dabei. Wie war das? Erzähl.
Das war auf jeden Fall sehr gefüllt mit philippinischen Menschen. Also es war unglaublich, wie viele gekommen waren. Ich glaube, allein aus den Philippinen sind 400 Leute angereist. 100 gehören zur offiziellen Delegation. Die anderen 300 haben sich das wirklich selber geleistet, weil es für die Filipinos ein ganz großes Ding ist, hier Gast auf der Frankfurter Buchmesse zu sein. Und und insgesamt war es schon auch in vieler Hinsicht sehr normal und traditionell. Also es wurden die Honoratoren zu Wort gekommen und haben da ja auch schon ihre, ja, so Dinge, die ich schon einige Male gehört habe, so zur Bedeutung von Literatur zum Beispiel. Also man hat sich natürlich bemüht, jetzt nicht so viel über die Krise zu reden, sondern eher über, wie sehr Literatur verbindet und wie Literatur gerade in diesen Zeiten wichtig ist und dass die Buchmesse ein Fest der Literatur ist und das soll sie ja auch sein. Und und interessant war, dass tatsächlich auch Herr Weimer aufgetreten ist.
Unser Kulturstaatsminister,
der war ja zum ersten Mal am Start zum Empfang, zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse und der hat die KI in den Mittelpunkt gestellt.
Das habe ich gehört in einem Auszug und ich war wirklich verblüfft, also wie emphatisch und fast dystopisch die Zukunft der Literatur da an die Wand gemalt hat. Die KI wird die Literatur und die Buchbranche zerfetzen, hat er gesagt. Wie hat das Publikum reagiert?
Also ja, die haben zum Teil schon tatsächlich geklatscht und er hat auch wirklich schon sehr drastische Begriffe benutzt, wie Vampirismus, eben der großen Tech, die Giganten, oder er hat auch davon gesprochen, dass es eine Form von Kolonialismus sei, von Raubzug und hat auch wirklich große Taten angekündigt. Also ich glaube, Herr Weimer will die großen Googles und weiß ich nicht, Elon Musk dieser Welt in die Schranken weisen, dass sie nicht länger die Literatur einfach verschlingen in ihrer großen KI-Maschine. Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob mir das gelingen wird. Und was ich noch zu Herrn Weimer sagen möchte, er hat dann natürlich auch literarische Zitate eingebracht. Und was kam? Herr Rilke. Und gut, wir wissen alle, dass gerade Rilke ja ist, insofern gibt es eine gewisse Berechtigung, aber ehrlich gesagt, vor kurzem war ich auf der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin und da hat er auch schon keine bessere Idee gehabt, als Rilke zu zitieren und ich hätte mich ehrlich gesagt gefreut, wenn er vielleicht sich doch einmal ein philippinisches Buch vorgenommen und daraus zitiert hätte.
Stefanie, das ist gut, wenn er das jetzt hört oder das hören seine Leute, werden sie ihm sagen, Herr Wolfram, hey, es gibt auch noch mehr als Rilke. Aber witzigerweise zu diesem KI-Thema habe ich dann gestern Abend im Hotel in so einem kleinen Fernsehbericht den Kurator der Philippinen gehört, der gerade gesagt hat, ja, KI gut und schön, aber Literatur wird immer eigenständig und wichtiger bleiben und die authentische Stimme. Und du hast vorhin schon vom Gastland erzählt, dass sie so wirklich zahlreich da sind. Es ist ja auch immer, jedes Gastland hat einen eigenen Pavillon, immer toll zu sehen. Wie präsentieren sich die Gäste? Wie sieht denn der aus dieses Jahr?
Ja, der Pavillon ist diesmal so ganz licht und leicht. Ja. Und das, obwohl die Philippinen ja immer bekannt sind als das Land, in dem dauernd Katastrophen passieren. Also gerade in den letzten Wochen waren wieder viele Stürme und Taifune, die über das Land gefegt sind. Aber die andere Seite dieses Landes ist tatsächlich eine Lichtheit und eine Leichtigkeit. Also der Salon, der Pavillon ist nicht wie sonst abgedunkelt, sondern die Fenster sind so, es ist einfach Licht drin. Und dann sind es so ganz leichte Strukturen. Das sind so schwebende Blüten quasi, die in dem Raum unterwegs sind. Oder nicht unterwegs, aber es sieht so ein bisschen so aus. Und erinnert einen an die Inselwelt auf den Philippinen. Mhm. Und an diesen jeweiligen Inseln kann man eben immer was erfahren über die Philippinen. Und einen kleinen Eindruck möchte ich gerne herausheben. Also der Kurator von diesem Pavillon, Patrick Flores, zeigt ein Video von dem Auge seiner Mutter. Und das tränt so ein bisschen und irgendwann wird es zu einem Wasserfall. Und das ist ein Hinweis, dieses Auge, auf José Rizal. Und José Rizal ist der Nationalheld der Philippinen. Der hat das Buch Nur Limit Tangere geschrieben, womit er die damaligen Kolonialherren geärgert hat, sodass sie ihn erschossen haben 1896. Und er war eben eigentlich Augenarzt und war immer auf der Suche nach der besten Medizin oder der besten Operation für seine Mutter, die eine Augenkrankheit hatte. Und das hat er halt in Heidelberg gemacht und da auch der Bezug zwischen den Philippinen und Heidelberg und Deutschland.
Dankeschön, Stefanie. Und jetzt reisen wir also ins diesjährige Gastland auf die Philippinen mit Menschen, die sich auskennen und auch jüngst dort waren. Stefanie von Oppen, unsere Kollegin, habe ich schon vorgestellt. Und jetzt freue ich mich, dass Jan Karsten bei uns ist, der Chef vom Verlag Kulturbooks. Er bringt philippinische Literatur zu uns, hat auch Bücher von dort übersetzt. Willkommen, Herr Karsten.
Vielen Dank, ich grüße Sie. Hallo.
Dieses Gastland der Messe, also dieses Prinzip der Gastland ist ja wirklich eine wunderbare Sache, weil man eben so oft von Literatur erfährt, die uns oft völlig unbekannt ist. Wenn man mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, was literarisch auf den Philippinen passiert, hätte ich nichts zu sagen gewusst. Wie ging es bei Ihnen los mit dieser Literatur, Herr Karsten? Wie haben Sie die entdeckt, die Sie jetzt auch verlegen, übersetzen? Wie fing das an?
Ja, uns ging es natürlich ähnlich, jetzt vor anderthalb Jahren, sage ich mal. Es ist ja so, dass bei den großen Gastländern, die wir kennen hier aus der näheren Umgebung, da sind natürlich die Geschäftsbeziehungen schon etabliert. Da kennt man die Autoren und Autoren und die Agenten und so. Und das ist bei den Philippinen ja überhaupt gar nicht der Fall gewesen. Das heißt, auch für uns stand erstmal eine große Entdeckung am Anfang. Und wir sind tatsächlich dann vor Ort hingefahren, haben uns dort umgeguckt und haben dort mit den Leuten gesprochen und eben gesehen, was uns interessiert. Und wir haben ja alle so ein bisschen so Bilder, vielleicht auch Klischeebilder von den Philippinen im Kopf, Strände, billige Arbeitskräfte, Diktaturen, Naturkatastrophen. Und wenn man aber dahin fährt, dann merkt man, dass das ein Land ist, das sich überhaupt nicht in Schubladen pressen lässt und das wirklich so ein Wunderwerk ist, wo man immer wieder um Ecken guckt und immer wieder neue Aspekte entdeckt. Und ich glaube, deswegen war es auch zwingend notwendig, eigentlich wirklich vor Ort sich umzugucken. Und es war dann ja wirklich so, dass das war so organisierte Verleger- und Verlegerinnenreise von der Buchmesse und den Philippinen, dass alle, die da waren, dann auch Bücher mitgebracht haben.
Genau, und das ist auch bei Stefanie, bei dir passiert. Ich, wie gesagt, also vor einem halben Jahr hätte man mich noch gefragt, weißt du nichts, aber du hast uns, das hat sich wirklich geändert durch dein Engagement, durch deine Reise. Im Sommer warst du auf den Philippinen im Rahmen so einer Recherche-Pressereise und ja, unglaublich viele Sachen hast du mitgebracht an Büchern, an Themen, hast Schriftstellerinnen, Schriftsteller getroffen. Wir haben dir Löcher in den Bauch gefragt, auch in der Lesart hast du uns schon viel vorgestellt. Neulich hast du eine lange Nacht gemacht hier im Programm, kann man übrigens noch online anhören, 3 Stunden Nacht zur philippinischen Literatur. Großer Tipp, also wirklich ganz toll. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, hey, man fliegt da 20 Stunden. Was war das für eine Reise irgendwie, so dieses Land und zu seiner Literatur, so insgesamt?
Ja, also diese Reise war natürlich unglaublich intensiv. Es war im Prinzip weil knapp eine gute Woche irgendwie, die ich unterwegs war. Ne? Und diese 20 Stunden dafür waren schon auch eine heftige Investition, ehrlich gesagt. Aber mir muss ich sagen, ich bin ja vor sage und schreibe 30 Jahren schon das erste Mal auf den Philippinen gewesen, also Anfang der 90er als junges Mädchen oder junge Frau, nein, junges Mädchen nicht, also junge Frau. Und damals habe ich da was ganz anderes gemacht. Ich bin nämlich so absolut in den abgelegensten Gegenden unterwegs gewesen, in Slums und sonst wo. Es ging damals für mich um die Theologie der Befreiung beziehungsweise die Theologie des Kampfes. Also ich war angehende Theologin und habe also wirklich sozusagen das Land und die Leute, ja, wenn man so sagen will, von unten kennengelernt. Also diesmal habe ich in bequemen Hotelbetten geruht und damals eben eher so auf dem Boden oder irgendwo hier halt sonst wo. Das war einfach eine sehr aufregende Erfahrung und damals habe ich mich eigentlich total schockverliebt in dieses Land. Also es ist einfach irrsinnig schön und die Menschen dort, die ich kennengelernt habe, sind mir so damals, also es war wirklich herzergreifend. Und eine ganz kleine Episode, wenn ich mal erzählen darf, ich werde nie vergessen, ich war da auf einem kleinen Dörfchen, eben irgendwo, wir sind da am Ende zu Fuß hingegangen, habe dann eine Woche oder so gelebt mit den Leuten und die wussten, dass ich die Früchte liebe. Also die Früchte sind das Großartigste auf den Philippinen überhaupt. Und als ich dann die Mangos und die Guaven und die Kokosnüsse, da krabbeln die auch in einem irren Tempo auf die Bäume hoch und holen dann die Kokosnuss runter, wenn man gerade Lust hat auf eine Kokosnuss, das ist wirklich unglaublich. So, und dann gab es diesen alten Mann in dem Dorf und zum Abschied, und er wusste, dass ich am allermeisten die Guaven liebe, und dann kam er zum Abschied und brachte mir von seinem Guavenbaum in seinem Garten diese Guave. Das fand ich so wahnsinnig, das ist mir unvergessen. Davon ausgehend, das hat mich da wahnsinnig emotionalisiert, als ich dann hörte, dass die Philippinen Gastland werden. Und da war mir vollkommen klar, ich weiß gar nicht, warum ich da überhaupt gar nicht wieder hingefahren bin die ganzen letzten Jahre. Ist halt so, das Leben spielt einfach manchmal so. Aber dann war für mich vollkommen klar, das ist jetzt meine Mission, die Philippinen als Gastland. Und ich muss da unbedingt wieder hin. Und das war jetzt auch ganz toll, diese intensive Reise.
Eines dieser Bücher, das du uns mitgebracht hast, das jetzt auch in diesem Sommer, in dieser Saison auf Deutsch neu erschienen ist. Du hast den Namen schon genannt, dieser José Rizal. Herr Carsten, Stefan hat uns erzählt, den sieht man überall. Ne? Das ist ein Nationalheld, ein Autor, der wirklich für einen Roman hingerichtet wurde. Das ist aber auch was Besonderes mit diesem José Rizal.
Absolut, das ist ein Autor, sozusagen der Nationalheld ist, der sich eben damals schon einen eigenen philippinischen Staat vorgestellt hat, noch als die Kolonialherren eben aus Spanien da herrschten. Der ist wirklich präsent und auch dieses Buch ist halt noch so präsent und es ist auch wirklich lesbar. Und es gibt da auch natürlich Museen über ihn und da hat er seiner Frau an dem Tag seiner Hinrichtung so ein Buch geschenkt und daneben hat er dann seine Notiz dazu geschrieben, die doch ausgestellt ist, an meine liebe und traurige Frau. Und das, also der ist halt auch wirklich so in den Herzen der Filipinos sehr, sehr aktuell.
Ich meine, dieser Roman Noli Me Tangere ist auf den Philippinen ein Klassiker, Schulstoff. Wie gesagt, es gibt ihn jetzt wieder auf Deutsch neu. Und damit sind wir bei einem anderen Roman, beim nächsten, den Sie, Herr Carsten, übersetzt haben, Die Kollaborateure heißt der, von einer Autorin namens Katrina Tuvera. Sie ist mehrfach preisgekrönt in ihrer Heimat, auch für diesen Roman, der erstmals jetzt auf Deutsch erscheint. Was ist das für ein Buch? Der Titel deutet ja schon in die politische Richtung, oder?
Genau, es fällt auf, dass viele der Titel aus den Philippinen sehr politisch sind, also sich mit der Marcos-Diktatur auseinandersetzen, aus den verschiedenen Perspektiven. So eben auch dieser Roman. Der berichtet aus der Innensicht dieser Diktatur. Also wir haben ja diese 350 Jahre lang spanische Kolonialzeit, dann haben eben diese nach wie vor sehr, sehr wirkmächtige amerikanische Kolonialzeit und dazwischen war die Besatzung durch die Japaner, die sehr, sehr blutig war, wo glaube ich 1 Million Menschen abgeschlachtet wurden und dieser Roman erzählt im Prinzip rückblickend, eine Familiengeschichte rückblickend, ein älterer Herr, der im Krankenhaus ist, der an sein Leben nachdenkt und wurde dann Beamter unter der Marcos-Diktatur. Er erinnert sich als er Junge war, an diesen Zweiten Weltkrieg. Und es ist ein komplett anderer Zweiter Weltkrieg, als wir ihn hier kennen. Das fand ich so faszinierend, diesen Perspektivwechsel. Und danach eben dann die Unabhängigkeit, die immer trotzdem noch eine Abhängigkeit war und die dann eben auch in der Diktatur sich aufgelöst hat. Und dann eben auch in dieser Befreiungsbewegung der Ätzler-Revolution, die interessanterweise 2-3 Jahre vor unserer friedlichen Revolution war und die eben damals auch so ein Demokratiesignal in verschiedene Weltteile gesendet hat. Also die Philippinen sind uns auch an vielen Punkten sehr nah, aber eben auf so eine verschobene Weise. Und das ist unheimlich spannend, das wieder zu entdecken.
Eine ganz finstere politische Periode ist noch gar nicht lange her. Das war die Herrschaft eines gewissen Rodrigo Duterte, Präsident von 2016 bis 2022. Der hat zum Krieg gegen die Drogenkriminalität aufgerufen, aber mit so brutalen, kriminellen Methoden. Und die werden jetzt geschildert und diese Schicksale der Opfer in einem Buch von Patricia Evangelista, philippinische Investigativjournalistin. Das war auch ein Buch, das du uns mitgebracht hast. Some People Need Killing heißt es irgendwie, die Morde in unserem Land. Ich war fassungslos, als ich es gelesen habe. Du konntest mit der Patricia Evangelista, konntest sie nicht unbedingt treffen, aber du konntest mit dir telefonieren. Wie war das denn? Erzähl mal.
Das war wahnsinnig eindrucksvoll. Also erstmal möchte ich sagen, genau, der Culture Book Verlag hat das Buch ja rausgegeben und hat damit, glaube ich, echt einen Coup gelandet.
Danke.
Weil es wirklich eines der grandiosen Bücher ist, was aus den Philippinen jetzt ins Deutsche übersetzt worden ist. Und ich möchte dabei auch nochmal erwähnen, dass die kleinen Verlage eigentlich vor allem die unabhängigen Verlage, die sogenannten kleinen Verlage, vor allem den Mut hatten, philippinische Bücher zu übersetzen. Ich glaube, das Einzige, was in einem etwas größeren Verlag rausgekommen ist, ist eben dieses Noli Me Tangere in einer Neuauflage oder Wiederauflage und im Fischer Verlag. Aber alles andere sind wirklich diese mutigen Verlage wie der Culture Book Verlag. Das wollte ich ja kurz...
Gut, genau. Herr Carsten kriegt jetzt nochmal einen extra Applaus.
Vielen Dank.
Genau. Und aber zu Patricia Evangelista, es war sehr schade, ich konnte sie nicht treffen und ich habe mit ihr telefoniert und das war allein diese Stimme von dieser Frau, ja, also ich hörte auch, also die wäre wahrscheinlich eine gute Freundin von dir, Joachim, weil du ja auch so gerne raus.
Ihr Feuerzeug. Ich habe sie gehört in deiner langen Nacht, die hat sich währenddessen eine angesteckt.
Genau, ja, und sie hat mir auch gesagt, dass sie diesen ganzen unglaublichen Stress nur überlebt, indem sie halt viel raucht, viel trinkt und ihre Freunde sind an ihrer Seite.
Aber ihr Leben war wirklich bedroht.
Ihr Leben war wirklich bedroht, also die hat, genau, sie hat mir erzählt, ich habe ihr Buch auch gelesen, aber sie hat mir eben auch noch ein paar Geschichten wiedererzählt und sie ist zum Beispiel, als das Buch rauskam, hat ihre Verlegerin zu ihr gesagt und du fliegst jetzt nach USA und nicht bevor der Flieger abgehoben ist, ist ihr Buch erst auf den Markt gekommen, damit sie halt nicht irgendwie als nächstes auch erschossen wird von diesen grausamen Vigilantes, wie sie immer sagt, diesen Polizisten, wie auch immer. Und das ist wirklich eine wahnsinnig eindrucksvolle Frau und mutige Frau, die immer vor Ort ist, wenn da wieder irgendjemand erschossen wurde. Sie sind ja wirklich buchstäblich hingerichtet worden. Und in diesem Buch finde ich auch so wahnsinnig interessant, wie sie über Sprache reflektiert, also ihre eigene Sprache, wie die sich entwickelt, aber auch die Sprache von eben zum Beispiel diesem Duterte. Und genau, ich muss sagen, wie habt ihr das denn überhaupt, ja, wie seid ihr darauf gekommen oder wie habt ihr es geschafft, dieses Buch in euren Verlag zu bekommen?
Na, das war tatsächlich auch durch diese Reise, wenn man sich da umhört, wenn man mit den Leuten spricht, in die Buchhandlung geht, merkt man ja, welche Bücher elektrisieren die Menschen. Und das war ein Buch, das mir immer wieder genannt wurde. Wir machen eigentlich ja normalerweise literarische Titel, aber das ist wirklich auch ein erzählendes, sehr literarischer Journalismus, erzählendes Sachbuch. Und überall, wo sie war, bilden sich Menschentrauben. Und sie hat da wirklich diesen Nerv getroffen, das aufzuarbeiten, diese jüngste Geschichte, weil es ja eben nicht nur eine Chronik ist, sondern es ist auch ein politisches Großporträt der Philippinen. Es erzählt auch die Geschichte der Philippinen. Es hat auch diesen universellen Gedanken, weil es sich auch an ein Publikum eben außerhalb der Philippinen richtet, unter anderem, wie allgemein unsere Systeme durch so autoritäre Figuren gefährdet sind, unsere demokratischen Institutionen. Also das ist ein Buch, das man wirklich in allen Teilen der Welt mit Gewinn lesen kann. Und das habe ich gemerkt. Und dann, als wir zurückkamen, haben wir uns direkt darum gekümmert. Und wie Sie gesagt haben, es war eben eine große Zurückhaltung von den größeren Verlagen, die das nicht so richtig einschätzen konnten. Es wurden vor diesem Gastlandschwerpunkt gerade meine Hand voll Bücher ins Deutsche übersetzt. Und da ist man natürlich, geht man ja auch mit dem Publikum auf eine Reise. Muss ja auch für das Publikum ist ja eine Entdeckung jetzt, diese ganze Literatur. Und das machen natürlich unabhängige Verlage, haben dann größere Wagnis.
Und da muss ich mal ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss noch einwerfen. Es gibt auch ganz, ganz viele großartige Comics. Die Hälfte der Bücher, die aus dem Philippinischen übersetzt sind, sind tatsächlich Comics. Und da gibt es eben auch einen ganz kleinen Verlag, Joshua Dantes, der hat allein 10 Comics übersetzt aus dem Englischen. Und die sind wirklich auch sehr lesenswert. Und dieser Joshua Dantes ist nämlich normalerweise Pfleger in Afana Shirigu in Mannheim und macht seinen Verlag tatsächlich nach Feierabend.
Stefanie, danke schön, dass du es wenigstens noch erwähnst, weil uns ist jetzt die Zeit ein bisschen davon gelaufen, aber hören Sie nach in unserem Programm. Wir haben eine Stunde zur philippinischen Literatur gemacht, Stefanie hat 3 Stunden gemacht und da kommen ganz viele Sachen vor, zum Beispiel auch die Straßenkatzen von Manila, auch Herr Isir Gankasten. Schaffen wir jetzt nicht mehr, aber wir hoffen wenigstens bei Ihnen das Interesse für diese interessante Literatur geweckt zu haben. Schauen Sie mal nach diesen Büchern beim nächsten Gang in die Buchhandlung oder wenn Sie auf die Messe kommen, unbedingt den Philippinen-Pavillon besuchen. So, danke schön, Jan Carsten. Danke, Stefanie. Danke Ihnen, unserem Publikum.